Es ist unfassbar, wir mussten jetzt Leute wegschicken und wir haben ja brasilianische Temperaturen, das passt natürlich hervorragend zu dem Film, dann wird der Film hoffentlich noch intensiver. Ich bin gespannt auf die Vorführung und danach auf eure Reaktionen und wir machen dann noch ein Filmgespräch, ist klar.
Und es gibt auch noch einen zweiten Gast.
Genau, den Wolfgang Heck, so ein Protagonist, der im Film vorkommt, von der Firma Typhoon.
Es ist jetzt dein zweiter Film mit Brasilien und die Themen sind ja auch verwandt. Wie hängt das eigentlich zusammen?
Naja, das Thema Brasilien lässt mich im Prinzip nicht mehr los. Also das letzte Mal war ich aber auch auf dem Filmfest mit Kahlschlag und der Film hat ja ausschließlich in Brasilien gespielt und hat sich eigentlich auch nur mit der Situation der Indigenen beschäftigt, aber im Hintergrund war ja trotzdem auch permanent das Thema Soja präsent. Während der Postproduktion haben wir uns dann kennengelernt. Ich habe damals schon gedacht, naja, das ist ja ganz interessant, dass es hier ein Unternehmen Typhoon gibt, das praktisch einen ganz anderen Weg einschlägt, also wo jetzt nicht Gensoja hinten dran steht oder diese ganzen Massentierhaltung, all das, was ich praktisch immer in Brasilien, Mato Grosso do Sul gesehen habe. Und so war dann eigentlich relativ schnell die Idee geboren, praktisch ein Nachfolgeprojekt ins Leben zu rufen, dass man diese ganze komplette Kette komplett darstellen kann. Und so haben wir uns dann letztendlich auf den Weg gemacht und haben einfach mal geschaut, was im biologischen Anbau in Brasilien gerade passiert und was da auch für Nischen am Laufen sind oder wie das Ganze fast schon überrollt wird von dieser ganzen Gensoja-Fraktion. Und haben uns dann auch diesem Thema der Indigenen einfach nochmal in Mato Grosso do Sul angenähert.
Und hier sind, glaube ich, noch eine ganze Menge Leute, die auch mitgearbeitet haben an dem Film.
Ich sehe hier den Vincent. Vincent war für den Soundtrack zuständig. Er mit seinem Kollegen, die haben die Band Super Dirt und die haben einen Großteil dieser Musik beigetragen. Dann haben wir den Matthias Erbacher, der die Produktion gemacht hat. Sebastian Reichs, der Sprecher des Films. Dann haben wir Melanie Hoffmann. Melanie gibt mir immer Rückendeckung und sorgt dafür, dass ich nicht so ganz untergehe, wenn ich mit so einem Großprojekt irgendwie am Start bin. Ja, man muss immer auf 100.000 Baustellen heutzutage gleichzeitig unterwegs sein. Und außerdem steckt hinten drin auch eine Vereinsarbeit. Also es gibt einen gemeinnützigen Verein, mit dem wir dann gemeinsam diesen Film im Rahmen von einer Soja-Kampagne veröffentlichen werden, also auch bundesweit, unter anderem mit Amnesty International. Und Melanie ist Vereinsvorsitzende davon. Dann haben wir noch ein Webdesign hinten dran mittlerweile, und zwar von den Mediengenossen. Also agrokalypse.de zum Beispiel ist jetzt online. Corporation Org habt ihr schon im Abspann gesehen. Da gibt es noch ganz viele Infos zu dem Verein und auch zur Arbeit von den Franziskanern, der Situation der Indigenen und so weiter. Und wir wollen das Ganze schon ein bisschen umfassender präsentieren, dass es jetzt nicht nur ein Film ist, sondern dass es auch für eine Diskussion ausreicht. Ja. Also muss man dazu sagen, also dass Brasilien ja, bevor es jetzt Demokratie war, war es ja eine Militärdiktatur. Und dann hat man eben in Mato Grosso do Sul, das ist ein Bundesstaat so groß wie Deutschland, da hat man einfach ganz viele Siedler hingelockt. Und die Ureinwohner, die hat man permanent vertrieben oder in kleine Reservaten zusammengepfercht. Und es gibt natürlich auch Besitzurkunden, klar. Es gibt aber auch natürlich illegales Land, das sich Farmer angeeignet haben. Und da gibt es ganz viele Grauzonen dazwischen. Seitdem Brasilien aber eine demokratische Verfassung hat, ist eigentlich ganz klar geregelt, dass indigenes Land nicht veräußerbar ist. Und wenn es mal irgendwann veräußert wurde, muss es zurückgegeben werden. Und das war schon Anfang der 80er, hat man das gesagt. Und bis heute ist eben noch relativ wenig passiert. Also bis heute wütet ja da noch die Agrarindustrie. Das geht auch permanent weiter, geht voran. Manchmal gibt es zwar auch Fortschritte bei den Landrückgaben, aber es gibt auch andere Bundesstaaten. Mato Grosso zum Beispiel ist ein Bundesstaat, der ist noch größer, der ist einfach oben drüber im Norden. Und im Amazonas schreitet es auch permanent voran. Aber das vielleicht so als Hintergrund. Also das ist natürlich ein krasser Konflikt. Also auf der einen Seite haben vielleicht Farmer irgendwann mal von der Regierung irgendwie offiziell dieses Land erworben und haben eine Besitzurkunde. Und auf der anderen Seite ist es aber historisch gesehen indigenes Gebiet gewesen. Es muss historisch belegbar sein, also durch Siedlerspuren etc. Und da gibt es auch diverse Prozesse, die alles am Laufen sind. Aber Korruption ist in Brasilien weit verbreitet. Und die Farmer in Mato Grosso do Sul, die sind auch meistens dann auch in dieser Politik und so weiter. Und da werden einfach Prozesse endlich hinausgeschoben oder erst gar nicht wirklich gestartet. Und die Ureinwohner, die haben ja gar nicht dieses Netzwerk, um sowas durchzukämpfen. Die haben ja genügend andere Sorgen. Und dann leben sie noch irgendwo mitten in der Pampa, in irgendwelchen Slums, muss man ja eigentlich eher sagen. Rein von der Gesetzgebung ist die Sache ziemlich eindeutig. Und es gibt auch einzelne Erfolge. aber es sind unterm Strich einfach zu wenige. Also wir hatten jetzt keine Schwierigkeiten zu drehen, wobei man sagen muss, dass man in also indigenen Gebieten nicht drehen darf, ohne eine staatliche Genehmigung zu haben. Aber das würde dann auch meinen journalistischen Ansatz widersprechen, weil ich natürlich möchte, dass die Leute das selbst entscheiden, ob sie mich auf ihr Land oder in ihre Heimat lassen. Da gab es ein paar knifflige Situationen, also auch wo dieser Junge erst umgebracht worden ist, da war natürlich ziemlich viel los, auch Militärpolizei und so weiter. Und wo wir leider nicht reingekommen sind, das hätten wir ganz gerne gemacht, wären wir bei den ganz Großen, also jetzt zum Beispiel ADM, Bunge oder Kargil oder so. Das haben wir auch mehrfach probiert, zum Teil davor mit Telefonieren, schriftlichen Anfragen oder wirklich mit laufender Kamera vor die Tür zu gehen. Ja, bei dem Soja-Maratsch hatten wir dann einfach Glück, der hat uns einfach reingelassen. Da dachten wir, das ist ja wunderbar, weil genau darum ging es uns ja mal, dieses Innenleben von so einem Betrieb zu zeigen.
Der Soja-Maratsch, da war ja unglaublich stolz, ne, was er so alles geschaffen hat. Und er hat ja gesprüht vor Lebensenergie, wie sein Soja funktioniert und seine Rinder. Ich konnte diese Energie schon spüren bei ihm, also dass er so hinten dran was hatte, wofür er gekämpft hat. Es war meines Erachtens so die falsche Sache, also von daher konnte ich das nicht teilen. Aber so vom Ding her, ja, er hat sich aus seiner Sicht einen Traum verwirklicht. Er hat für seine Familie gekämpft und für seine Familie was geschafft. Die Leute wollen Erfolg haben, die wollen was schaffen. Der Soja-Maratscha will die andere Seite nicht sehen. Er will sie nicht sehen. Ich habe sie ihm erzählt, dass es auch andere Sachen gibt, dass man ökologisch, ja, aber die sind stolz auf Gentechnik. Gentechnik ist in Südamerika nichts Schlechtes. Nicht das, was wir anschauen und Diskussionen über Glyphosat und so weiter. Es ist etwas, da kann ich Riesenlandstriche mit wenigen Menschen kann ich bewirtschaften. Und das ist einfach eine tolle Sache. Ja, und da profitieren alle. Da gibt es kein Hinterfragen. Der will das gar nicht hören, Öko. Aber ich denke, im Hinblick auf die Indigenen ist das Bio-Soja nicht die Lösung. Ich habe oft gehört, für einen Indigenen ist Wald alles. Die wollen auch nicht die Landwirtschaft machen. Die wollen auch die Dinge nicht tun, die wir tun, uns nachäffen in der Form. Interessant wird Bio-Soja nur, wenn man sagt, wo Soja bereits ist oder wo bestimmte Sojazonen entstanden sind. Wenn man dort an der Stelle biologisch arbeiten könnte, würde man ein Vielfaches von diesen ganzen Giften vermeiden und hätte vielleicht, wenn man es der Menschen in Ernährung direkt zugänglich macht, hier sogar weniger Flächen, die man brauchen würde insgesamt.
Wir wollen natürlich gerne noch eine portugiesische Fassung des Films irgendwann herstellen und auch eine englische. Aber momentan müssen wir erstmal gucken, wie wir hier da noch die restlichen Finanzlöcher der Produktion stopfen können. Ich habe ja vorhin schon erklärt, dass wir nicht nur diesen Film gerade jetzt fertig produziert haben, sondern wir haben eine Webseite, Kampagnenmaterial etc. Das ist eigentlich ein kleines Paketchen, was wir einfach Gruppenorganisationen, aber auch Veranstaltern, Kinos mit in die Hand geben wollen, damit man bundesweit jetzt auch unabhängig von unserer Präsenz zum Beispiel oder so mit dem Thema arbeiten kann, weil es gibt ja viele, die sich damit schon beschäftigen. Und aufgrund dieses umfangreichen Paketes haben wir natürlich einen immensen Arbeitsaufwand gehabt. Wir haben jetzt ein paar Finanzlöcher noch offen, die uns jetzt natürlich hindern, jetzt zu sagen, wir machen morgen die englische Version oder die portugiesische, was natürlich super wäre, also eine portugiesische Version irgendwann mal nach Brasilien zu bringen, wäre natürlich toll, aber die muss dann auch wieder untertitelt werden und das ist alles mit wahnsinnig viel Aufwand einfach verbunden und insofern hat so eine Independent-Produktion immer schwer finanziert zu werden. In dem Fall war noch das Glück auf jeden Fall da, dass es ja auch einen Vorgängerfilm gab, Gutes oder Schlechtes Soja, aus dem teilweise Passagen gekommen sind. Da war schon ein Teil der Produktion finanziert, aber momentan haben wir halt noch ein Crowdfunding laufen und an sich ist die Situation von Independent Movie Makers eher verheerend. Ja, es gibt auf akrokalypse.de einen Link aktiv werden und über den kommt man zu einem Crowdfunding und über den kriegt man dann auch eine Spendenquittung etc. Und da steht dann im Detail alles, warum wir wofür noch Geld benötigen würden und wenn irgendjemand von euch da was dazugeben möchte, das wäre natürlich fantastisch. Du liebe Güte, wenn ich das wüsste, was aus dem Film wird, also ich bin froh, dass heute die Premiere, dass so viele gekommen sind, dass der Film ohne Fehler irgendwie über die Leinwand gelaufen ist, dass trotz der Hitze noch alle da sind und wir eine spannende Diskussion haben und ich würde mich freuen, wenn natürlich bundesweit auf Interesse stößt und in diversen Varianten irgendwie zum Einsatz kommt, aber über das genau Vorgehen, ja, das kommt jetzt erst, das wird jetzt die nächsten Wochen anlaufen, der Vertrieb sozusagen von dem Ganzen. Und es wird eher eine Download-Version geben, weil ich glaube, mittlerweile sind alle mit ihren Laptops unterwegs und ich glaube, DVD ist sowieso am Absterben. Und bei Kahlschlag wollte schon fast niemand mehr die DVD und ich glaube, dieses Mal mache ich das anders.